Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Gestalt und Gunst bei Gott und den Menschen. So Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 52 in der geläufigen deutschen Übersetzung, ein knapper Satz nach der Kindheitserzählung, fast beiläufig gesetzt, fast unscheinbar. Doch für Fausto Sozzini wurde genau diese lakonische Jahresbilanz zum Argument: Wenn Jesus mit der Zeit an Weisheit zunimmt, spricht das für eine Entwicklung, nicht für eine ewige, unveränderliche göttliche Vollkommenheit, die von Anbeginn an in ihm vorhanden gewesen wäre. Diese Beobachtung warf weitere Fragen auf. Wie verhält sich menschliches Wachstum zu göttlicher Unveränderlichkeit? Kann ein Wesen, das zuwächst, zugleich ewig und vollständig sein? Sozzini stellte diese Fragen nicht polemisch, sondern methodisch. Er nahm die Bibel ernst und verlangte, dass die Bibelaussagen miteinander kohärent gelesen würden. Die orthodoxe Tradition beantwortete die gleiche Textstelle anders. Seit den frühen Kirchenvätern galt die Präexistenz des Logos als Grundstein christlicher Identität. Der Johannesprolog, im Anfang war das Wort, Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1, wurde als direkte Aussage über die ewige Gegenwart Christi neben dem Vater verstanden. Philipperbrief Kapitel 2 Verse 6 bis 7, Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 3 schienen die göttliche Würde Jesu zu bestätigen. Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 52 erschien in diesem Licht als Bestätigung der zwei Naturen. Jesus wächst in menschlicher Gestalt, während die göttliche Person des Logos zugleich bestehen bleibt. So wurden Wachstum und Präexistenz theologisch versöhnt, nicht ohne Spannungen, aber als integraler Teil eines geschichtlichen Verständnisses der Inkarnation. Um die Tragweite dieser Spannung zu begreifen, hilft ein Blick auf die historische Lage, in der Sozzini argumentierte. Die Frage nach der Präexistenz des Christus zog sich durch die gesamte Theologiegeschichte. Die jüdisch-hellenistische Umgebung, die Johannesprolog und frühchristliche Hymnen prägte, kannte Vorstellungen von einem göttlichen Mittler, Logos, Weisheit, die vor der Welt existierten. Justinus, Irenäus und Athanasius formten daraus eine christliche Lehre, die das ewige Dasein des Sohnes betonte. In der mittelalterlichen Scholastik setzten Denker wie Augustinus und Thomas von Aquin diese Linien weiter fort, indem sie die Ewigkeitsfrage mit der metaphysischen Unterscheidung zwischen Wesen und Person verbanden. Gott sei unveränderlich. Wie aber die göttliche Unveränderlichkeit mit der menschlichen Erfahrung in Christus zusammenzuführen sei, blieb ein theologisches Problem mit vielen Varianten. Die Reformation kompaktierte diese Kontinuität nicht aus sich selbst, sondern brachte neue Akzente. Reformatoren wie Luther und Calvin betonten die Einheit der Person Christi. Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Sie stützten die Präexistenzlehre auf die klassischen Belege, betonten aber zugleich die reale menschliche Erfahrung Jesu. In Predigterform Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 5 oft die unspektakuläre Bestandsaufnahme eines menschlichen Heranwachsens, nicht unbedingt ein Anstoß zum Umdenken. Für die meisten Theologen war klar, Wachstum betrifft die menschliche Natur, die Präexistenz betrifft die göttliche Person des Sohnes. Fausto Sozzini trat in dieses Feld als scharfsinniger, textorientierter Kritiker. Er arbeitete in der religiösen Atmosphäre der polnischen Brüdergemeinden, die in Rakau ein intellektuelles Zentrum bildeten. Die Rakauer Katechismussammlung und die Schriften Sozzinis, namentlich De Jesu Christo Servatore und De Statu Primi Hominis, systematisierten eine Haltung, die heute als sozinianischer Antitrinitarismus bekannt ist. Sie lehnte die traditionelle Präexistenzlehre ab, sah Christus nicht als ewig existierende göttliche Person und interpretiert die Inkarnation anders als Ersatzhandlung eines vorab existierenden Sohnes. Sozzini war überzeugt, dass die traditionelle Lesart zu oft auf metaphysischen Spekulationen beruhte, die den klaren Sinn der Schrift überdeckten. Der Streit war nicht nur abstrakt. In der konfessionellen Aufbruchzeit der frühen Neuzeit stand viel auf dem Spiel: Lehrautorität, Gemeindestrukturen, politische Loyalitäten. Trinitäres Bekenntnis bildete in vielen Regionen die Grenze zur kirchlichen Orthodoxie. Wer es in Frage stellte, machte sich deshalb politisch angreifbar. Gerade deshalb suchte Sozzini die argumentative Überzeugungskraft. Er wollte zeigen, dass seine Position nicht eine Neuerfindung war, sondern die logischere Lektüre der biblischen Zeugnisse. Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 55 bot sich als Prüfstein an, weil er nahezu liegende, empirische Sprache verwendete, zu nehmen an Weisheit, klingt wie eine Entwicklung, wie etwas, das stattfindet. Für Leser der frühen Neuzeit, die an Telos und Herkunftsfragen interessiert waren, bot ein solcher Alltagssatz Zugang zu größeren theologischen Fragen. Gleichzeitig sorgte die Tradition für gewichtige Gegenargumente. Die patristische und scholastische Theologie hielt an Begriffen wie Sohnschaft und Ewigkeitsverhältnis fest. Der Sohn sei vom Vater gezeugt, nicht erschaffen und habe Anteil an göttlicher Natur. Das war nicht bloß metaphysisch-technische Sprache, sie diente dazu, die Offenbarung als kohärente Geschichte zu deuten, in der Christus als übernatürliche Mitte der Heilsgeschichte auftritt. Die Autorität von Konzilien, Bekenntnisschriften und Kirchenvätern war daher ein mächtiges Gegengewicht gegen die sozinianische Skepsis. Die Debatte erreichte ihren intensiven öffentlichen Ausdruck in Druckerzeugnissen, Disputationen und Flugschriften. Sozzini traf in polemischen Schriften, aber auch in sorgfältigen exegetischen Studien, auf verteidigende Erwiderungen der Calvinisten, Lutheraner und der römisch-katholischen Theologie. Sie verwiesen auf johannische Texte, Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1, 17,5, paulinische Hymnen, Philipperbrief Kapitel 2 Verse 6 bis 11 und hebräische Traditionen, die die Transzendenz Gottes betonten. Ihre Antwort Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 52 lautete häufig: Wachstum belege nur die menschliche Natur, nicht das Nichtvorhandensein einer göttlichen Präexistenz der Person. Sozzini aber blieb darauf bedacht, die Textualität zu wahren. Er bestand darauf, dass die einfache Lesart des Evangeliums nicht durch vorausgesetzte metaphysische Annahmen neutralisiert werden dürfe. Dieser historische Hintergrund zeigt, warum aus einer kurzen Kindheitsnotiz so viel folgen konnte. Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 52 war nicht nur ein Belegstück, sondern ein Prisma, das theologische Annahmen Brachthäufigkeit und Klarheit prüfte. Die Frage, ob Zuwachs an Weisheit mit ewiger Präexistenz vereinbar ist, berührte Kernpunkte. Gottes Unveränderlichkeit, die Einheit und Zweifaltigkeit der Person Christi, die Rolle der Schrift gegenüber philosophischer Theologie, diese Verflechtung von einfachen Beobachtungen und großen Lehrsätzen machte Sozzinis Einsatz plausibel und zugleich provozierend, sowohl in den Augen seiner Anhänger als auch in denen seiner Gegner. Sozzini, Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 52, nicht als beiläufige Anekdote, sondern als ein exegetisches Signal, das theologische Annahmen auf die Probe stellte. Sein Kernargument beruhte auf drei miteinander verknüpften Beobachtungen. Erstens, das griechische Wort auxete, zunehmen, signalisiere eine echte quantitative oder qualitative Entwicklung. Zweitens, Weisheit, Sophia, bezeichne nicht per se eine göttliche Vollkommenheit, sondern im Neuen Testament oft menschliches Wissen und Verständnis. Drittens, göttliche Unveränderlichkeit, Ametabolia, schließe einen solchen Zuwachs kategorisch aus. Zusammengenommen lautete Sozzinis Schlusssatz: Wenn Christus an Weisheit zunahm, Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 52, dann war seine Weisheit nicht von vornherein die unendliche, unveränderliche, göttliche Weisheit, die man der Präexistenzlehre zuschrieb. Sozzini, Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 52 mit mehreren anderen biblischen Stellen. Jesu Aufwachsen im Tempel, wo er die Schrift diskutiert und die Lehrer erstaunt, Lukas Evangelium Kapitel 2 Verse 46 bis 47, zeigte nach Sozzini, dass Jesus lernte und sich in Verständnis steigern konnte, dass er in Nazareth unterstand und seinen Eltern gehorchte, Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 51 bestätigte seine echte Menschlichkeit. Hebräerbrief Kapitel 5 Vers 8, obwohl er Sohn, hat er durch das, was er gelitten, gehorsam gelernt, diente ihm als starker Beleg, Lernen und Gehorsamserwerb passten nicht zu einem bereits vollendeten, ewigen göttlichen Bewusstsein. Er führte Markus Evangelium Kapitel 13 Vers 32, Matthäus Evangelium Kapitel 24 Vers 36 an, wo Jesus vom Tag und der Stunde des Endes nicht weiß. Sozzini interpretierte dies als Hinweis darauf, dass Jesus nicht mit göttlich omniscienter Kenntnis ausgestattet war. Er verwies auch auf Texte, in denen Jesu Abhängigkeit vom Vater betont wird. Der Vater ist größer als ich. Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 28 und der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Johannes Evangelium Kapitel 5 Vers 19. Diese Passagen, so Sozzini, passten nicht zu einem Bild, in dem die göttliche Fülle bereits in der Person Christi durchgängig wirksam wäre. Gleichzeitig griff Sozzini klassische Argumente für die Präexistenz an. Trinitarier Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1, im Anfang war das Wort, Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 14 und das Wort wurde Fleisch, um eine personale, ewige Existenz des Sohnes vor der Fleischwerdung zu belegen. Philipperbrief Kapitel 2 Verse 6 bis 7, der in göttlicher Gestalt war, machte sich selbst nichts daraus, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich. Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Urbild seines Wesens, schienen die göttliche Würde und Anteilnahme des Sohnes an der göttlichen Natur zu belegen. Sozzini akzeptierte diese Texte als biblische Daten, las sie jedoch anders. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1 verstand er nicht notwendigerweise als Aussage über eine numerisch von Gott getrennte, ewig dauernde Person. Wort konnte in sozinianischer Lesart funktional als Gottes Wirken, Ratschluss oder Offenbarungsform erscheinen, nicht als metaphysisch separierte Person mit unendlichen Attributen. Philipper 2 interpretierte er als hymnische Beschreibung des göttlichen Ratschlusses und der Erniedrigung des von Gott berufenen Messias, nicht als Naturbeschreibung, die eine ewige Gleichwesenheit voraussetzte. Sozzinis Methode war streng textorientiert und historisch sensibilisiert. Er betonte, dass die frühen jüdischen Bezeichnungen für göttliche Weisheit, Sprüche 8 wird häufig zitiert, und Logos in der alttestamentlichen und hellenistischen Umgebung keine klare personal-metaphysische Entsprechung zu einer personale ewigen Sohnschaft aufwiesen. Er zog 5 Mose 6,4, Höre Israel, der Herr, unser Gott ist ein Herr, heran, um die monotheistische Tendenz zu unterstreichen, die jede Hypostase einer zweiten ewigen Person problematisch machte. Zugleich führte er neutestamentliche Texte an, die die Einzigkeit Gottes im Sinne der jüdischen Tradition bekräftigen, Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3, wo Jesus den Vater den allein wahren Gott nennt. Für Sozzini hieß das, dass Jesus in seiner Rede den Vater als die höchste göttliche Realität ausweist und damit die Erklärung Jesus Vater ablehnt. Wesentlich für Sozzinis Argumentation war das Prinzip des plausiblen Verständnisses. Die natürlichste Bedeutung einfacher, alltäglicher Formulierungen dürfe nicht durch komplizierte metaphysische Hypothesen ersetzt werden. Mit Verweis Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 52 fragte er, würde das ursprüngliche Publikum, das von einem Kind spricht, das an Weisheit zunimmt, automatisch an eine vorausgehende göttliche Vollkommenheit denken? Sozzini verneinte und bestand darauf, dass die neutestamentliche Sprache oft die tatsächliche menschliche Erfahrung beschreibe. Als Ergänzung nannte er 1. Timotheus Brief Kapitel 2 Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Sozzini interpretierte die Messias-Mittlerschaft als menschliche Vermittlung geschöpfter Nähe zu Gott, nicht als Beleg einer personalen göttlichen Koexistenz vor der Menschwerdung. Zu den Hauptfiguren, die Sozzinis Interpretation aufgriffen oder weiterentwickelten, zählten in der Folge Generationen von Sozzinianern in Polen und im transnationalen protestantischen Diskurs. Johannes Krellius, Jan Krelle, baute die argumentativen Linien aus, indem er die metaphorische Sprache der johannäischen Schriften systematisch paraphrasierte. Samuel Przypkowski und später Andrzej Wiscowaty strukturierten die theologische Verteidigung in apologetischer Form, indem sie die Rakauer Katechismusausgaben mit ausführlichen Fußnoten und Widerlegungen ausstatteten. Diese Autoren arbeiteten weniger mit metaphysischer Spekulation als mit kohärenter Schriftlesung. Sie sammelten Passagen, welche Jesu menschliche Lage, sein Lernen und seine Abhängigkeit vom Vater betonten, Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 40, Lukas Evangelium Kapitel 2 Verse 46 bis 47, Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 51, Johannes Evangelium Kapitel 5 Vers 19, Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 28, Markus Evangelium Kapitel 13 Vers 32 und setzten ihnen die großen Gottesworte gegenüber, um alternative Lesarten vorzuschlagen. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 14, Philipperbrief Kapitel 2 Verse 6 bis 11, Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 3. Diese theologische Entwicklung wirkte unmittelbar in der Praxis. Die Rakauer Katechismussammlungen fassten die sozinianische Position zusammen. Christus als wahres menschliches Haupt der Erlösung, berufen und durch Gott erhoben, nicht als bereits existierender Sohn. Sozzini argumentierte auch, dass die Sühnelehre in ihrer klassischen Stellvertretungsform umgedeutet werden müsse. Wenn Christus nicht als ewige Person vor Gott existierte, dann könne man nicht in gewohntem Sinne von Gottes Strafausübung gegen einen Stellvertreter sprechen. Stattdessen hob Sozzini die lehrhafte, beispielhafte und verändernde Wirkung des Lebens und Leidens Jesu hervor. Das führte zu einer neu betonten Ethik des Glaubens. Christus wirkte vor allem durch seine Lehre, sein Vorbild und die Wirksamkeit des Nachfolgegehorchens, nicht durch metaphysische Substitutionsmechanismen. Die Reaktionen auf diese Deutungen waren heftig. Reformierte und lutherische Theologen griffen Sozzini und seine Schüler mit scharfen Traktaten an. Sie behaupteten, Sozzinis Lesarten untergraben die Erlösungsgewissheit und machten die Präsenz göttlicher Gerechtigkeit und Person in Christus unsicher. Trinitarische Polemiker zogen vor allem johannäische und paulinische Texte ins Feld. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11 erschienen ihnen unwiderlegbar als Bestätigung einer schon vor der Welt bestehenden Sohnschaft. Sie verwiesen zudem auf neutestamentliche Hoheitstitel wie Jesaja Erfüllungszitate Psalm Kapitel 110, Vers 1 als Hinweise auf eine transzendente, übernatürliche Rolle des Messias. In politischen und kirchlichen Arenen wurden sozinianische Positionen als gefährlich eingestuft, man warf ihnen Häresie und die Gefährdung öffentlicher Ordnung vor. Die kontroversielle Rezeption hatte konkrete Folgen. Druckerzeugnisse wurden verboten, Druckereien, etwa in Rakau, gerieten unter Druck und die Gemeinschaft der Brüder in Polen musste Einschränkungen hinnehmen, die 1638 zur Schließung der Akademie und des Drucks führten. Diese staatlich-kirchlichen Maßnahmen zielten darauf, die Ausbreitung einer als subversiv bewerteten Lehre zu verhindern. Gleichzeitig verstärkte die intellektuelle Auseinandersetzung die Tiefe der sozinianischen Apologetik. Crellius, Przypkowski und andere verfassten Antworten auf spezifische Einwände, die versuchten, die johannäischen und paulinischen Texte innerhalb eines kohärenten historischen grammatischen Zugangs zu deuten. Sie zeigten, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11 poetische und soteriologische Sprache benutze, um die Erniedrigung und Erhöhung Christi zu charakterisieren, ohne daraus notwendigerweise eine ontologische Präexistenz abzuleiten. Auf längere Sicht beeinflusste Sozzinis Argumentation die Entwicklung eines religiösen Rationalismus, der im 17. und 18. Jahrhundert weiterwirkte. Englische und niederländische Debatten über Unitarismus und Vernunftreligion griffen sozinianische Akzente auf. Betonung der Vernunft, moralische Lesart des Evangeliums und die Idee, dass die Schrift mit gesundem Menschenverstand zu lesen sei. Kritiker beharrten freilich darauf, dass dies eine Verkürzung biblischer Tiefe darstelle. Befürworter hielten dagegen, dass die sozinianische Methode die innere Widerspruchsfreiheit der Schrift zu retten suche. Die Auseinandersetzung Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 52 blieb dabei exemplarisch. Für die Gegner war es eine marginale Kindheitsnotiz im Kontext größerer christologischer Zeugnisse. Für Sozzini und seine Nachfolger war sie ein Brennpunkt, an dem sich die Glaubwürdigkeit ganzer theologischer Systeme prüfen ließ. Die Kontroverse hatte auch pastorale Implikationen. Gemeinden fragten sich, welche Gottesvorstellung sie verkündigen sollten und wie man die zwei Naturen Christi verantwortungsvoll lehrte. Manche Huges der Kirchenleitung sahen in der sozinianischen Betonung des Menschseins eine Gefahr für die Transzendenz Gottes, andere erkannten die Chance, die Menschlichkeit Jesu in Predigt und religiöser Praxis stärker in den Vordergrund zu rücken. In diesem Spannungsfeld Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 52, ein Satz, der scheinbar unscheinbar theologische Weichen stellte und Diskussionen über die Natur Christi, die Autorität der Schrift und die Rolle der Vernunft nachhaltig prägte. Die Konturen dessen, was aus Sozzinis enger Lektüre Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 52 erwuchs, lassen sich an zwei Ebenen ablesen. Theologisch und historisch-politisch. Theologisch verschob Sozzinis Argument die Achse von einer metaphysischen Rechtfertigung der Inkarnation hin zu einer textgebundenen, moralisch-soteriologischen Deutung. Für Sozzini war Christus in erster Linie ein Mensch, berufen und befähigt von Gott, dessen Leben, Lehre und Leiden heilsmächtig sind, weil sie Menschen lehren, verändern und zu Gott hinziehen. Das hatte unmittelbare Konsequenzen für die Lehre von Sünde und Erlösung. Wenn Christus nicht als ewige göttliche Person vorausging, verlor die klassische Stellvertretungsdoktrin ihre metaphysische Grundlage. Sozzini und seine Schüler dehnten daher die Bedeutung des Kreuzes in Richtung Vorbildlichkeit, Wiederherstellung und Unterweisung aus, nicht weg von Schriftgebundenheit, sondern hin zu einer anderen Logik des Heils, die ethische Nachfolge und göttliche Gnade in den Vordergrund stellte. Diese theologische Neuformulierung wirkte wie ein Katalysator für weitere Revisionen. Die Ablehnung der Erbsünde in ihrer traditionellen Form, die Betonung eines vernünftigen Glaubens und die Forderung, dass jede Lehre mit der klaren Schrift übereinstimmen müsse, wurden zu Markenzeichen sozinianischer Theologie. Namen wie Jan Crellius, Samuel Przypkowski und Andrzej Wiscovati systematisierten diese Positionen im Rakauer Umfeld. Ihre Publikationen trugen die Argumente weit über Polen hinaus. Der Rakauer Katechismus fasste die Lehre pointiert zusammen. Christus als wahrer Mensch, als Werkzeug göttlicher Handlung, nicht als vorausbestehende göttliche Hypostase. Diese Akzentverschiebung war nicht bloß eine akademische Fußnote. Sie formte, wie Gemeinden Gottes redliche Gegenwart in Jesus wahrnahmen und wie sie Predigt und Seelsorge gestalteten. Politisch und gesellschaftlich löste die sozinianische Lesart heftige Reaktionen aus. In konfessionell aufgeladenen Staaten galt trinitäres Bekenntnis als Stabilitätsgarant innerkirchlicher und staatlicher Ordnung. Die polnische Obrigkeit ließ die Rakauer Akademie und Schriften zeitweilig zu, tolerierte später aber nicht mehr die öffentlich sichtbare Ausbreitung der Lehre. 1638 führten Druckverbote und Schließungen dazu, dass viele Texte in die Niederlande oder nach England flüchteten. Dort fanden sie besonders im Dissenting England Resonanz. John Biddle und andere englische Antitrinitarier griffen Sozzinis Argumente auf. Im 18. Jahrhundert formte sich aus diesen Strömungen schließlich der unitarische Flügel, den Figuren wie Theophilus Lindsay und Joseph Priestley prägten. Ihre Theologie war zwar eigenständig, doch die Genealogie ihrer methodischen Betonung, Betonung der Vernunft, des moralischen Charakters Jesu und einer bibelzentrierten Hermeneutik ließ sich auf die sozinianische Schule zurückführen. Die sozinianische Methode resonierte zudem mit den Forderungen der Aufklärung. Ihre Ablehnung metaphysischer Spekulation zugunsten eines klaren, historisch-grammatischen Zugangs zur Schrift passte zu einer sich entwickelnden Gelehrtenkultur, die Vernunft und Evidenz schätzte. So begründete Sozzini keine moderne historisch-kritische Theologie im heutigen Sinn, wohl aber legte er methodische Präferenzen frei, die spätere Bibelforscher und Religionskritiker produktiv aufnahmen. Das Misstrauen gegenüber traditionellen Lehrsätzen, die nicht ausdrücklich aus dem Text folgen, und die Entscheidung, die alltägliche Sinnschicht des Evangeliums ernst zu nehmen. Die Wirkung blieb ambivalent. Verteidiger der klassischen Christologie warfen Sozzini vor, das Christuszeugnis zu entleeren und die Autorität der Kirchen zu untergraben. Für viele Staatsherren bot die Verteidigung der trinitarischen Lehrformel Rechtfertigungen, Abweichlern Schranken aufzuerlegen. Auf der anderen Seite schufen sozinianische Argumente einen intellektuellen Raum für Gewissensfreiheit, für die Pluralität theologischer Positionen und für den öffentlichen Einsatz von Vernunft in Glaubensfragen. Diese Spannung zeigt sich in der Rezeptionsgeschichte. Manche Staaten unterdrückten die Lehre, andere Gesellschaften, besonders im späteren 18. Jahrhundert, nahmen sie als säkulares, aufklärerisches Moment in die Diskussion um religiöse Toleranz auf. Kulturell wirkte die Debatte weiter, weil sie die Art und Weise veränderte, wie Laien und Theologen Texte lasen. Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 5,52 wurde zum Beispiel in Katechesen, Predigten und polemischen Schriften häufig zitiert, nicht weil der Satz allein die Christologie entschiede, sondern weil er exemplarisch für eine Methode stand. Achte auf die einfache Aussage, zähle die kumulativen Belege aus anderen Texten hinzu und prüfe, ob eine komplizierte metaphysische Lösung wirklich nötig ist. Auf diese Weise trug der Satz zur Entwicklung eines hermeneutischen Minimalismus bei, der weniger auf kirchliche Autoritäten und mehr auf literarisch-historische Kohärenz setzte. Historiker sehen in Sozzinis Vorgehen deshalb eine doppelte Bedeutung. Erstens als eine theologische Schule, die eine konsistente, wenn auch in ihren Konsequenzen kontroverse, Alternative zur trinitarischen Orthodoxie bot. Zweitens als einen Vorläufer jener rationalistischen Strömungen, die in der Moderne religiöse Vielfalt, Gewissensfreiheit und die kritische Auslegung heiliger Texte förderten. Die unmittelbaren politischen Repressionen zeugen von der Bedrohlichkeit, die solche Ideen für etablierte Ordnungen darstellten. Ihre spätere Weitergabe an englische und niederländische Debatten zeigt, dass intellektuelle Innovationen Grenzen überschreiten konnten. Stell dir vor, ein einfacher Satz über kindliches Wachstum löst über Generationen ein Infragestellen aus, nicht weil er allein alle Antworten enthält, sondern weil er die Herangehensweise verändert. Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 52, fungierte als Lupe, durch sie sahen Socini und seine Schüler Widersprüche und Prioritäten, die in orthodoxen Systemen übersehen oder zugedeckt wurden. Ob man seine Folgerungen teilt oder nicht, historisch betrachtet hat die socinianische Betonung des Textes, der Klarheit und der Vernunft das theologische Gespräch nachhaltig geprägt. Das Erbe zeigt sich nicht als ein monolithischer Sieg, sondern als anhaltende Herausforderung. Wie liest man Texte? Wie ordnet man Tradition? Und wie verteidigt man zugleich die Freiheit des Gewissens in gemeinschaftlicher Religiosität? Diese Fragen sind bis heute nachhallend. Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 52 bleibt ein Denkanstoß in diesem fortdauernden Dialog. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.